Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister.
Herzlich willkommen zu meiner 16. Folge Ninas Magie. Und heute dreht sich alles um die Wintersonnenwende und Weihnachten.
Ja, vorneweg, ihr Lieben, meine Stimme ist heute etwas angeschlagen, denn ich bin seit circa einer Woche erkältet und langsam ist dann die Deadline da, wo ich jetzt abliefern muss, und deswegen nehme ich mit einer nicht ganz so fitten Stimme diese Folge auf. Deswegen seht's mir nach, wenn es vielleicht ein bisschen kratzig ist oder ich auch mal zwischendurch husten muss, was ich natürlich alles nicht hoffe. Und deswegen gibt es heute die Erkältungsfolge. Aber ich glaube, das ist jetzt im Dezember, wo tatsächlich wirklich alle um mich herum husten und schnupfen, keine Kunst. Und ich habe auch sehr viel Publikumsverkehr und unterrichte und treffe auch in der Straßenbahn täglich auf Menschen. Also ja, es war nur eine Frage der Zeit. Aber ich habe ja auch gerade, mache ich ja auch gerade eine Fernausbildung, ein Fernstudium für Expertin in Heilpflanzen, so nenne ich das. Das heißt eigentlich Phytotherapie. Witzigerweise hatte ich auch gerade jetzt mit einem Test dann auch das Kapitel abgeschlossen, wie man so Salben und auch Auflagen und Umschläge macht, auch gerade bei Nasennebenhöhlen. Entzündungen und Erkältungen. Und ich so, ja, passt genau, kann ich direkt bei mir anwenden. Wie sowieso bei mir alles im natürlichen Bereich, soweit alles geht. Also ich versuche auch Heilpflanzen anzuwenden, ätherische Öle und eben keine Chemie oder Tabletten oder Medikamente, soweit es geht, zu nehmen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Ja, aber bevor wir heute starten, wieder erst einmal, wie ihr kennt, Werbung. Ihr kennt ja bestimmt schon meinen Werbepartner Duja und Carmen. Das ist ein junges Familienunternehmen mit Herz aus der Pfalz. Und Duja und Carmen hilft dir, glücklich und selbstbewusst dich eben zu fühlen in deiner Haut. Dafür verbindet Duja und Carmen deine Hautpflege mit kleinen Achtsamkeitsübungen und es wird ein einmaliges Wohlfühlritual dadurch geschaffen. Und der Stress kann abgebaut werden und deine Haut kommt wieder in Balance. Und ich liebe besonders diese Achtsamkeitskarten, denn Duja und Carmen hat nicht nur Hautpflege, sprich so ein Serum und ein Hautöl, was ich wirklich sehr gerne auch zusammen nutze, oder auch einen ganz wunderbaren Waschschaum und den Gua Sha, den ich auch schon vorgestellt habe, sondern ich hatte auch schon mal erwähnt, dass es diese schönen Achtsamkeitskarten gibt. Und ich habe immer eine von diesen Karten an meinem Bartspiegel, das ich auch immer mal wieder austausche. Und ja, und jetzt wollte ich hier noch live eine Karte ziehen aus dem ganzen Stapel. Also du kannst auch bei Duja und Carmen diese Karten erwerben. Sie gibt es auch, soweit ich weiß, auch in einem Set, dass du auch mit anderen Produkten zusammen dieses Set erwerben kannst, wo auch die Karten dabei sind, aber auch einzeln. Und ich habe jetzt die Karte gezogen. Ich kümmere mich jeden Tag mit voller Liebe um mich selbst. Also super repräsentativ habe ich da reingegriffen. Dass es nämlich genau darum geht, um dich selbst. Kümmere dich. Und zwar mit Liebe um dich selbst. Und hinten auf den Karten steht dann auch immer mein Tipp. also der Tipp von Hanna, von Duja und Carmen. Self-care is not selfish. Also das bedeutet, falls du es nicht so ganz verstehst, Self-care, also die bewusste Beschäftigung mit dir selber, dass du dir selber etwas Gutes tust, also dein Wohlfühlen für dich selber, ist eben nicht egoistisch und eigennützig. Nimm dir die Zeit für die Dinge, die dir Freude bereiten. Lies ein gutes Buch, hör deine Lieblingsmusik, tanze alleine vom Spiegel oder nimm dir die 5 Minuten für dein Wohlfühlritual. Es ist dein Leben. Genieß es. Also hier ist dann immer auf den Karten auch noch ein schöner Tipp. Und jetzt gerade finde ich, wenn es draußen so dunkel ist und die Tage sehr kurz, dann ist es doch perfekt, dich mal wenigstens ein paar Minuten nur um dich selbst zu kümmern. Und this is not selfish. Also ich kümmere mich jeden Tag mit voller Liebe um mich selbst. Und bei Duja und Carmen bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung, wenn du den Code eingibst Ninas Magie 10. Ninas Magie zusammengeschrieben und dann direkt dahinter die 10. Ninas Magie 10 und du bekommst bei Duja und Carmen 10% Rabatt. Werbung Ende. Ja, wir starten mit der Wintersonnenwende. Und die Wintersonnenwende ist dieses Jahr am 21. Dezember. Das ist ja immer so zwischen dem 20. und 22., je nachdem. Und die Sonne ist jetzt in diesen Tagen nicht so richtig präsent, die kommt kaum noch über den Horizont. Wir hier, wo ich wohne, im südlichen Deutschland, ist zumindest noch ein bisschen Tag, aber je weiter nördlich wir gehen, desto weniger ist die Sonne zu sehen. Und ganz hoch im Norden kennt man ja dann die Polarnacht, da wird es dann gar nicht mehr hell. Und umso nördlicher, desto mehr wünscht man sich dann ja auch wieder das Licht zurück. Aber selbst wir merken das ja jetzt. Und wie es so schön heißt, die Sonnenwende, da macht scheinbar natürlich die Sonne, die ist ja, die bewegt sich schon nicht, weil die Erde bewegt sich ja, wie wir wissen. Scheinbar bewegt sich dann die Sonne wieder in die andere Richtung nach oben und wir sehen dann langsam, minütlich, am Anfang noch kaum zu merken, die Sonne wieder mehr. Die Sonne, die jeden Tag ein bisschen später wieder untergeht. Aber diese Zeit am 21. Dezember, das ist die dunkelste und längste Nacht. Der Tag ist der kürzeste des Jahres, dementsprechend die längste Nacht. Und das haben schon alte Kulturen vor uns festgestellt und hatten da diverse Rituale. Aber bevor wir da ein bisschen hinkommen, ist es auch wichtig, mal zu schauen, was hat denn auch so das Christentum da auch draus gemacht. Es gibt nämlich den Thomastag, vielleicht kennst du das. Und der Thomastag ist tatsächlich der 21. Dezember. Und der 21. Dezember ist oft dann bei diesen ganzen Märtyrern oder diesen Heiligen ja meistens der Todestag und nicht der Geburtstag, den man oft gar nicht so richtig weiß. Und damit ist Thomas gemeint, der Apostel von Jesus, der ungläubige Thomas, wie wir ihn vielleicht auch kennen aus der Bibel, der die Wunden von Jesus anfassen muss, damit er glaubt. Und dieser Thomas, der ist dann später nach Indien gegangen und hat dort die indische Bevölkerung, so erzählt es die Heiligenlegende natürlich, hat die indische Bevölkerung zum Christentum bekehrt. Und das hat er manchmal auf eine sehr drastische Art und Weise gemacht. Aber diese Geschichten sind natürlich auch teilweise im Mittelalter und erfunden worden, sage ich mal erfunden in dem Sinne, dass dann immer wieder was, wie bei Märchen oder bei Mythen an sich, immer wieder beim Nacherzählen dann noch was Fantastischeres und noch was Größeres, Besseres, Schöneres, Brutaleres, Gewalttätigeres, was auch immer dazugekommen. Aber wie so oft, wahre Wurzeln wird es haben und der Rest ist dann, wie es so schön heißt, Legende. Und der heilige Thomas ist nach Indien gegangen, um dort für einen Maharaja, einen Herrscher, dort einen Palast zu bauen. Unter anderem, also ich erzähle jetzt euch bestimmt nicht die ganze Geschichte, auch im Hinblick auf meine Stimme, aber unter anderem so ein Highlight. Und dieser indische Herrscher hat ihm, also dieser indische König, hat ihm, also dem Thomas, ganz viel Geld gegeben und hat gesagt, hier sei mein Architekt und hier bau mir einen ganz tollen Palast. Und dann ist der König irgendwo anders hingereist und hat dann gedacht, wenn er zurückkommt, dann hat er einen schönen Palast da stehen. Und Thomas so einfach so, okay, ich veruntreue jetzt mal kurz die Gelder des Königs und werde auf keinen Fall einen weltlichen, großen, wunderschönen Palast für diesen König bauen, sondern verteilt es einfach an die Armen. Bam. Und dann kommt der König zurück und sagt, ey, Moment mal, so war das aber nicht abgemacht. Ja, das ist mein Geld und du hattest einen Auftrag. Du hast deinen Vertrag nicht erfüllt, hast die Gelder hier für was anderes verwendet. Ganz klar, ein Verbrechen, kriminell. Du kommst jetzt erstmal ins Gefängnis. Aber natürlich, wie es so ist, er überzeugt dann den Maharaja und sagt, er hat einen Palast im Jenseits, weil dort wartet der wunderschöne Palast auf ihn und er lässt sich bekehren und denkt, okay, prächtiger Palast im Jenseits, hört sich cool an und ja, und wird dann ein Christ. Also unter anderem, also es gibt noch sehr viele andere, die dann oft immer noch, wie es auch in den Quellen heißt, teilweise wirklich erst im späteren Mittelalter dazu erfunden wurden und dann wurde das immer breiter ausgedehnt, diese Thomas-Legende. Aber was wahrscheinlich ist, weil es war ja auch so, dass die Jünger dann zu Aposteln wurden und die Botschaft Jesu, das Evangelium in die Welt getragen haben als Missionare. Und das stimmt ja schon. Und vielleicht war dann Thomas wirklich derjenige, der sich dann Richtung Indien gewandt hat und gesagt hat, ich gehe mal dahin, weiter nach Osten und schaue mal, dass ich da den Menschen von Jesus und dem Christentum erzähle. Und dann wissen wir nicht, was wahr ist und was erfunden wurde. Aber es sind immer interessante und schöne Heiligengeschichten. Ja, und dieser Thomas, dieser Heilige, der wird am 21. Dezember verehrt. Am Tag der Sonnenwende, der Wintersonnenwende. Und wir feiern eventuell, weil wir so ein bisschen neopagan oder wie so heißt dieses Neuheidnische, feiern wir dann auch den Beginn der Rauhnächte. Dazu werde ich später auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und weil jetzt ist einfach der Stillstand der Sonne. Bei den Rauhnächten. Der 21. Dezember, da wendet sich zwar die Sonne, aber sie scheint sich erstmal nicht zu bewegen. Irgendwie wird's nicht heller. Es bleibt scheinbar dunkel. Und es ist tatsächlich so, dass ein paar Tage vor der Wintersonnenwende die Tage zwar auch kürzer erscheinen, aber die Sonne, die geht ein bisschen früher auf. Und ein bisschen auch früher unter. Und wenn die Wintersonnenwende ist, dann geht die Sonne etwas später unter, aber noch viel später auf. Also irgendwie ist dann so eine Art Stillstand. Irgendwie wird es nicht heller. Und man hat dann auch geglaubt, dass es 12, also dieses heilige Zahl 12, ne, die 12 Tierkreiszeichen, die 12 Jünger Jesu, die 12 Monate. Wir sehen schon, das ist natürlich auch ein symbolisches, eine symbolische Zahl. Die 12 Rauhnächte, die dann nach der Wintersonnenwende diese dunkle Sonnen, Stillstandzeit, wo man sich zurückzieht und eventuell räuchert, aber dazu etwas mehr später. Die Römer haben es übrigens auch, also zumindest heißt es auf Latein Solstitium, und im Englischen ist noch dieses Wort zu hören, Solstice, die Sonnenwende, und das heißt überhaupt gar nicht Wende. Solstitium heißt nämlich eher sowas wie anhalten, also Sol, Sol, die Sonne, und dann Stitium, stillstehen. Es steht still, die Sonne, weil irgendwie bewegt sich dann erst nach den Rauhnächten wieder etwas. Jetzt steht alles still. Mit der Wintersonnenwende stehen die Räder still, steht die Sonne still, sind die Menschen still, und man zieht sich zurück und feiert vielleicht Rituale. Und man feiert hier bei uns dann natürlich auch Weihnachten, da komme ich dann auch dazu. Und vor allen Dingen hat man geglaubt, dass jetzt draußen die wilde Jagd ist. Die Menschen, die damals gelebt haben, bei denen war wirklich alles dunkel. Kein elektrisches Licht, ja, keine Straßenlaternen draußen, keine große Infrastruktur. Also da kann man dann schon sehen, die Leute hatten wirklich diese Dunkelheit mehr erlebt als wir vielleicht. Und wo jetzt auch draußen die ganze Weihnachtsbeleuchtung überall blinkt und glitzert, da haben wir auch nicht so viel von der Dunkelheit. Und man sieht ja auch die Weihnachtsbeleuchtung eigentlich erst, wenn es dunkel ist. Insofern ist es sogar ein Vorteil, dass es lange dunkel ist, dann kann man die Weihnachtsbeleuchtung ganz lange anhaben. Und auch der Weihnachtsbaum zum Beleuchten und so. Also man hat geglaubt, dass dann in diesen 12 Nächten nach der Sonnenwende diese wilde Jagd umgeht, die mit Fratzen und Pelzen die wilden Männer und wilden Frauen dann, die wie so dämonenartig oder die Götter, man hat da irgendwie verschiedene Vorstellungen gehabt, umhergehen, die Percht zum Beispiel, und hat sich dann lieber nach drinnen verkrochen. Und die mal dann lieber draußen dann alleine rumrennen lassen. Und es gab aber auch zum Thomastag, was ja auch ein bisschen so dieses Vorchristliche dann auch wieder aufgreift, gab es auch ein schönes Fruchtbarkeitsritual, was auch wieder in diese Zeit passt, dass dann zum Beispiel die Mädchen die Obstbäume umarmen, am besten auch noch mit Teig vom Brot kneten, noch ein bisschen an den Händen. Das habe ich übrigens gefunden in dem immer allseits beliebten, bei mir sehr verehrten Wolf-Dieter Stoll. Der ist ja ein Quell unerschöpflicher Inspiration und Wissen von der Kulturanthropologie und Ethnobiologie und hat da auch unzählige Bücher geschrieben und hat ja, wie ihr vielleicht auch wisst, Akademie und YouTube-Kanal und weiß ich nicht was alles. Also das ist immer eine gute Quelle bei mir, und ich verlinke euch das auch oder ich zeige euch das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Er hat ein wunderbares Buch, das heißt Die Magie der Sonnenwenden. Also er beschäftigt sich damit der Sommer- und der Wintersonnenwende mit ganz viel drumherum und ganz viel Wissen. Und an sich sind seine Bücher immer sehr, sehr lesenswert und sehr, sehr unterhaltsam auch. Und da hat er auch viele Rituale und Brauchtümer aus verschiedensten Ländern und Regionen in Deutschland, außerhalb Deutschland zusammengetragen in seinem jahrzehntelangen Wissen und hat dann eben auch zum Beispiel, wie ich euch das jetzt gesagt habe, dass auch die Mädchen Obstbäume umarmen, um dann die Fruchtbarkeit zu schenken. Und gerade auch mit dem Teig des Brotes, das dann auch wieder ein Zeichen, ein Symbol für die Fruchtbarkeit. Und man hat dann gehofft, dass dann auch nächstes Jahr, wenn die Bäume blühen, dann auch wieder reichlich Früchte tragen. Das ist so ein bisschen dieses Wintersonnenwende. Und Weihnachten kennen wir erstmal nur, wo wir sagen, okay, in dem christlichen Kontext Bibel, ja, also wir wissen, da ist Jesus geboren, nicht. Wir feiern das am 24. die Heilige Nacht, 25. Dezember dann wirklich der Geburtstag, was aber ganz andere Wurzeln hat, wie ihr vielleicht denken könnt. Und man wusste natürlich auch nicht, wann Jesus geboren ist. Und natürlich ist es auch wieder symbolisch. Und gleichzeitig was Römisches auch. Wir gerade im, also auch im südlicheren Deutschland, haben eine sehr römisch geprägte Kultur. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber trotzdem diese germanisch-heidnische Kultur. Und irgendwie hat sich das alles vermischt und hat dann so die Jahrhunderte überlebt und hat sich dann weiter verändert mit dem Christentum, wie das dann wieder diese alten Bräuche von vorchristlicher Zeit. Es ist eine tolle Mischung geworden. Und herausgekommen ist dann unser Weihnachtsfest, ja, eines der beliebtesten Feste, wo auch immer ausgiebig gefeiert wird, wo wir frei haben, wenn man nicht zufällig in irgendeinem Bereich arbeitet, wo am 25. und 26. die Menschen gerne hingehen oder eben auch Hilfe brauchen und Sonstiges. Es sind Weihnachtsferien, also wir sehen schon da, dass es sehr wichtig ist, dieses Fest. Die Römer. Wir sind bei den Römern. Die Römer haben auch lustige Feste gefeiert zu Ehren ihrer ganzen Göttinnen und Götter und zu Ehren auch ihrer Kaiser und haben unter anderem auch ein Fest gehabt, das tatsächlich am 25. Dezember gefeiert wurde. Und zwar, wen wundert's, ein Sonnenfest. Weil die wussten natürlich auch schon, dass da die Sonnenwende ist und dass da langsam das Licht wiederkommt. Schritt für Schritt. Und so ist es ja auch gemeint, dass mit Jesus auch das Licht in die Welt kommt. Das Licht, das erst ganz klein wie ein Baby ist und dann immer größer wird und wächst und alles überstrahlt. Und das haben natürlich schon andere Kulturen erkannt und haben dann auch gesagt, wir feiern die unbesiegbare Sonne. Und die Römer hatten da zu dieser Zeit sogar so eine Art Karneval, die Saturnalien. Und das war auch ziemlich crazy, weil die hatten da auch ganz viele Maskenträger und da war auch viel ganz viel Tanzgesang, viel auf der Straße sind die rumgerannt und haben ganz viel Party gemacht. Und irgendwie ähneln sich doch diese ganzen Kulte und Rituale, wenn wir auch an diese, an die wilde Jagd und an die Maskenträger, an die Perchten denken, die Perchtenläufe, die es jetzt auch in Bayern zum Beispiel noch gibt, oder auch die Saturnalien, wie gesagt, von den Römern aus vorchristlicher Zeit, ja, die dann halt eben zu Ehren eines Lichtgottes waren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei den Römern ein Kult sehr, sehr in war, der Mithras-Kult. Und der Mithras-Kult, es ist sehr interessant, der hat nämlich auch so eine ähnliche Vorstellung, dass der kleine Lichtgott wieder, also geboren wird von einer Jungfrau in einer Höhle. Das kommt uns doch sehr bekannt vor, dass da eben auch, wie das dann auch bei Jesus war. Und dass Jesus in einem Stall geboren wurde, kam auch erst viel später dazu. Und ja, man weiß es nicht genau natürlich, wo dann auch Jesus tatsächlich geboren wurde. Ob in einem Stall, in einer Höhle, in einem Haus, man weiß es nicht. Und die römischen Soldaten, die sogenannten Legionäre, die waren ja überall. Weil Rom hat so ziemlich alle Staaten und Regionen rund ums Mittelmeer und darüber hinaus beherrscht. Zur größten Ausdehnung des Römischen Reiches nämlich. Deswegen konnten die ja auch das Mittelmeer Mare Nostrum nennen, unser Meer, weil eben tatsächlich ihnen alle Staaten rund ums Mittelmeer gehört haben. Und dementsprechend kamen dann auch die römischen Soldaten überall hin und waren dann auch im Orient. Und im Orient haben sie dann auch mit verschiedenen Vorstellungen und Religionen dann auch zu tun gehabt und haben dann auch wieder ein paar Sachen zurück nach Rom getragen, die sie ganz cool fanden. Also weil die Römer sowieso immer sehr viel adaptiert haben, auch von anderen, Technologien, Götter, Glauben, Wirtschaft, alles Mögliche. Also die waren sehr pragmatisch. Und dieser Mithras-Kult aus dem Orient, den haben die nach Rom gebracht und fanden den ziemlich gut und haben das dann auch ja, hat sich gut ausgebreitet, war populär. Leider ist das nicht so richtig toll, der Mithraskult, nämlich der schließt die Frauen aus. Aber vom Christentum ist es ja auch nicht unbedingt bekannt, dass die sehr frauenfreundlich sind. Also insofern hat sich das dann wieder fortgesetzt. Und die Römer, die sind ja auch bis nach Germanien gekommen und hatten durchaus auch germanische Söldner, die auch dann wiederum diese Vorstellungen dann in unsere Regionen, so in südliche Deutschland gebracht haben. Und so ist das, hat sich das durch die Römer auch ein bisschen verbreitet. Also es ist insgesamt ein sehr, also vielschichtiger Herkunft unser allseits beliebtes Weihnachtsfest. Tatsächlich hat man dann erst, und zwar im 4. Jahrhundert, natürlich nach Christus, logisch, das festgelegt, dass Weihnachten auf den 25. Dezember fällt. Das hat dann ein Papst bestimmt im 4. Jahrhundert. Der hat dann gesagt, ich bestimme, Jesus ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren und seitdem feiern die Christen Jesu Geburt. Bis heute, 2000 Jahre später, war also eine sehr erfolgreiche, naja nicht ganz, wenn es 400 nach Christus, jetzt haben wir 2000, also so 1600 Jahre, nicht ganz 2000, ne? Hat sich doch durchaus, also als Erfolgsgeschichte, wenn man sich das so vorstellt, ne, so ein festes über anderthalb Jahrtausende dann gefeiert wird und immer noch größter Popularität. Ja, ist doch schön. Also eigentlich. Nur, dass wir uns auch wieder, weil mein Podcast heißt ja auch Zurück zu den Wurzeln und wir schauen uns ja immer auch ein bisschen die Wurzeln an von unseren ganzen Festen und Bräuchen und ja, und deswegen finde ich das auch sehr interessant, mal zu schauen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten und warum genau dann am 25.? Und dass es ganz, ganz eng verwoben ist mit dieser Sonnenwende, mit der Geburt des Lichtes und aber auch eben mit, wie wir sehen, auch der römischen Geschichte und den Römern. Und dann mit der Missionierung von irgendwie immer weiter nach Norden und weiter dann eben sich ausbreitend, kam es dann nach und nach auch zu den anderen Kulturen. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, es beginnen auch die Rauhnächte dann am 21. Dezember mit der Sonnenwende. Und da möchte ich dir jetzt noch zum Abschluss ein bisschen eine Empfehlung geben, wie du zum Beispiel Kräuter oder auch wie du räuchern kannst, wie du das für die Rauhnächte nutzen kannst. Es ist übrigens auch gar nicht so sicher, warum es Rauhnächte heißt, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du findest wahrscheinlich auch überall jetzt, weil es ist ja wahnsinnig verbreitet, also es ist ja omnipräsent, dieses Rauhnächte-Ding. Deswegen wirst du überall was finden, vielleicht auch selber die Rauhnächte zelebrieren. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass man das jetzt wieder entdeckt und jeder da für sich was da mitnehmen, finde ich. Also es ist absolut berechtigt. Manchmal geht es mir so ein bisschen auf die Nerven. Ich sehe nur überall Rauhnächte oder jetzt auch davor die Sperrnächte und Dunkelnächte und überall gibt es natürlich dann die passenden Kurse, Workshops, Workbooks und Ritualempfehlungen und alles Mögliche. Aber ja, ich finde es eigentlich schön. Entdeckt doch bitte wieder unsere Wurzeln, entdeckt wieder alte Kulturen und nehmt auch was für euch mit, wenn es euch gut tut, wenn ihr damit was Gutes auch für euer Leben erreichen könnt, euch auch weiterentwickeln könnt dadurch und gleichzeitig aber auch wie die Ahnen verehren, weil unsere Ahnen haben diese Feste, die eng mit der Natur verbunden sind, so intensiv gefeiert und auch erlebt und wir empfinden das dann ja nach, aber erfinden es auch neu und ich finde das so schön, das zu sehen, dass es von Jahr zu Jahr mehr wird, dass wir dadurch unsere Ahnen ehren, unsere Geschichte nicht vergessen und gleichzeitig aber auch was verändern dürfen. Wir wissen ja auch gar nicht so genau, wie das gefeiert wurde. Es gibt ja nicht so viele schriftliche Quellen dazu. Und ich finde es absolut in Ordnung, dass jeder es ein bisschen adaptieren kann für sich und verändern kann und sich einfach so best of raussuchen kann. Und es ist einfach wunderbar, das zu erleben, wieder diese neue Naturverbundenheit. Und das ist ja auch ein Untertitel von meinem Podcast, ne? Ihr wisst es, zurück zu den Wurzeln, Naturverbundenheit und Spiritualität. Passt also wunderbar. Also die Rauhnächte, ihr findet es in diesem Ganzen, was ich eigentlich eben sagen wollte. Manchmal mit H und manchmal ohne H geschrieben. Und beides ist absolut richtig. Und ihr könnt euch einfach entscheiden, wie ihr das gerne hättet. Rau von Rauch oder auch Rau ohne H, wie zum Beispiel Rau, also eben von roh eher dann. Oder grob, ja. Ich glaube, das wird mit der neuen deutschen Rechtschreibung nämlich ohne H geschrieben, aber ich habe noch diese alte gelernt früher und die ist so tief in mir drin, diese alte Rechtschreibung, dass ich immer denke, ja, die neue Rechtschreibung, wie war das nochmal? Das ist jetzt ohne H, ne? Und genau, und das kann eben sein, dass es tatsächlich von diesen rauhen Nächten, weil es so, weil es einfach zu kalt draußen war und rau das Klima, aber es kann auch von so pelzartig und zottig kommen und struppig, heißt ja auch rau, ne, so kennt man auch Rauhaardackel oder so, da ist sogar das Wort drin. Also dass man sagt, es ist eher so dieses zottige, pelzige, die, es gibt ja auch dieses Märchen, fällt mir jetzt auch gerade ein, allerlei rau. Und es hat auch damit zu tun, dass das Mädchen sich aus ganz vielen verschiedenen Pelzen einen Mantel näht. Also auch hier wieder allerlei, also halt ganz viel, rau, Pelze. Also dieses Wort rau kann auch eben von Pelzen kommen. Und das kann wieder darum zusammenhängen, dass es wieder mit den Perchten und der wilden Jagd dann, weil ja auch in dieser Zeit, wie wir wissen, die wilde Jagd umgeht. Es kann aber auch sein, also das ist jetzt von, also was haben wir jetzt? Wir haben gesagt, es kommt von Räuchern, es kommt vom rauen Klima, es kommt von pelzig, zottig und es kommt ja auch von dem Wort raunen, runen. Wir kennen es, Runen bedeutet so viel wie es raunen, es, das Geheimnis. Wir kennen auch noch, es, man raunen, man hört ein Raunen, es hören wir so ein Flüstern, also irgendwie so ein bisschen was Gedämpftes, mehr so heimlich. Wir reden da nicht laut, sondern wir reden ganz gedämpft. Und Runa ist das Geheimnis und die Runen geben eben geheimes Wissen weiter. Also kann auch da sein, dass eben diese Rauhnächte auch diese Zeit, wo wir uns mit tiefsten Menschheitsgeheimnissen, aber auch mit tiefsten Geheimnissen unserer Seele verbinden und die wir dann entdecken. Und das können wir besonders gut, wenn wir uns zurückziehen, ruhig werden, in die Dunkelheit gehen und dann zum Beispiel auch räuchern, was ja super beliebt ist jetzt auch. Und es werden ja überall auch Räucherkräuter angeboten. Und ich wollte euch so zwei, drei, vier, mal gucken, auch empfehlen, was ich auch mache. Und zwar ganz groß ist Beifuß. Wenn du jetzt sagst, Moment, was ist jetzt aber mit diesem weißen Salbei? Das kommt doch eigentlich als allererstes. Weißer Salbei ist wirklich sehr, sehr reinigend, ist aber nicht aus unseren Regionen und ist auch, muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwie, ich bin immer so ein bisschen für Nachhaltigkeit und schaue immer, woher kommen denn diese ganzen Räucherkräuter und wenn die nur in einer bestimmten Region in Mexiko, Kalifornien oder was weiß ich, Amerika wachsen und sonst nirgendwo, muss nicht sein, kann aber sein. Also ich nutze ja auch andere, zum Beispiel auch ätherische Öle, die auch nicht alle aus Deutschland kommen. Insofern muss man gucken. Aber du kannst auch ganz normales Gartensalbei, wo bei uns jetzt vor der Haustür wächst, wo wir als Tee trinken oder so, ist auch wunderbar geeignet. Also Salbei an sich, egal in welcher Form, super gut reinigend. Nehme ich jetzt auch für meine Erkältung und alles. Also ich bin da absolut auch immer pro Salbei. Aber abgesehen von Salbei, Beifuß. Beifuß, ich sammle das immer. Das wächst bei uns auf dem Feld, Wald, Wiese. Wirklich mega. Also ich überall. Also da ist auch wirklich nicht schlimm, wenn man da was abschneidet, weil das ist wirklich überall ist da Beifuß. Und das kann ich dann trocknen. Und jetzt eben im Winter zu den Rauhnächten kann man das dann wunderbar räuchern und es öffnet wirklich den Geist und es erleichtert so den Kontakt zu der geistigen Welt, zu deinem inneren Raum aber auch. Und es wirklich, es öffnet dich für die Spiritualität einfach. Und du fühlst dich dann so klar. Es klärt richtig. Also ich bin wirklich immer wieder begeistert von Beifuß, wie man erstmal, und ich finde so, das ist wie, was auch Salbei macht, macht auch Beifuß, dieses, die Klarheit. Es öffnet diesen Raum, den wir betreten wollen. Und wenn wir jetzt diesen Raum geöffnet haben, den wir jetzt betreten, dann können wir noch Wacholder nutzen. Wacholder, der, was ich noch sagen wollte, Beifuß, wusstet ihr, dass das auch Artemisia genannt wird? Also ich lerne jetzt auch gerade durch meine ganzen Heilpflanzen diese ganzen biologischen, lateinischen und griechischen und weiß ich was Namen. Und Beifuß heißt Artemisia vulgaris. Und Artemisia ist die Göttin der Jagd, Artemis. Es ist diese Diana bei den Römern und Artemis bei den Griechen. Und ich finde es so schön, dass es auch mit dieser Weiblichkeit, mit der jungfräulichen Jägerin im Wald, also das hat sowas, die auch mit dem Mond, die hat immer diese Mondsichel auch als Symbol und das ist einfach so diese Naturverbundenheit, Weiblichkeit verbunden. Also ich finde deswegen auch schön, also Artemisia, genau. Ein bisschen dazu. Ja, Wacholder, der ist der große Beschützer. Wenn wir diesen wundervollen, spirituellen, inneren Raum öffnen mit Beifuß, dann kann Wacholder das eben auch noch schützen. Wacholder ist wirklich der Schutz schlechthin und ich nutze es auch sehr gerne. Übrigens auch gerne als ätherisches Öl. Und Wacholder heißt Juniperus communis. Im Englischen sogar auch noch Juniper, kennt man dann vielleicht auch noch da. Und er schützt vor den bösen Dämonen, aber eben auch so, er schützt dich. Er gibt dir wie so ein Schutzschild und das ist so, so schön. Und ich nehme auch gerne Weihrauch. Weihrauch ist natürlich nicht von uns, aber dieses Boswellia, wie es auch genannt wird, das ist, was wir auch aus der Kirche kennen, was das Christentum auch adaptiert hat und was aber auch wunderbar so sich für Rituale, für Meditationen eignet, wo wir ganz ruhig werden und das Göttliche spüren, wo wir so einen heiligen Raum dann auch schaffen. Und das ist auch wieder interessant, denn die Römer, sie haben doch sehr viel mit uns zu tun und nicht nur immer die Germanen und Kelten, das auch, aber die Römer, die haben das benutzt. Also die Römer haben den Weihrauch genutzt, weil die Römer, wie gesagt, haben sowieso über das ganze Mittelmeer geherrscht und haben dann auch die Harze von den Weihrauchbäumen dann auch genutzt für Gottesanbetungen, für ihre Rituale in den Tempeln, für Verehrung auch ihrer Kaiser. Und irgendwann, wir erinnern uns, Ende des 3. Jahrhunderts wurde dann Kaiser Konstantin, der römische Kaiser, ein Christ und hat da dann auch diese römische Weihrauchtradition ins Christentum gebracht. Und heute ist es fast schon ein Synonym für katholischen Gottesdienst, ist Weihrauch. Dass es aber eben auch aus dieser römischen Zeit stammt, vergessen wir auch manchmal. Und es ist einfach ein sehr berauschender Duft vielleicht und sehr, sehr lichtbringend. Also jetzt gerade im Winter nutze ich auch super gerne das ätherische Öl Weihrauch. Jetzt auch gerade mit meiner Erkältung immer ein bisschen Weihrauch unter die Zunge oder auch ein bisschen in den Diffuser geben. Und es gibt einfach dieses Licht und heilt auch, finde ich, sehr durch diesen heiligen Duft, sage ich mal. Ja, und als letztes dann noch die Fichte. Die wächst ja bei uns wirklich bei einigen mehr oder weniger sehr, weil die irgendwann dann halt plantagenartig angepflanzt wurde, weil sie schön schnell wächst und so weiter. Und Fichten gibt es überall. Und ich finde, man kann auch wunderbar mit der Fichte räuchern. Und das ist einfach so dieses weihnachtliche der Duft der verschiedenen Nadelbäume, egal welche Nadelbäume, kannst du auch was anderes, wenn bei dir Tannen oder Kiefern wachsen, dann kannst du auch Tanne oder Kiefern nutzen und einfach mal schauen, was es macht, wenn du damit räucherst. Es gab früher den Brauch, dass man seine Krankheiten auf Bäume übertragen kann, dass die einem die Krankheit abnehmen. Und das ist doch auch schön, dass wir dann am Ende dann auch in diese Fichte oder was auch immer dann Nadeln, die wir räuchern oder auch das Harz von diesen Nadelbäumen dann und dann sagen, wir möchten gerne unsere Krankheiten, aber auch unsere mentalen Dinge, die wir vielleicht loslassen wollen, können wir dann in diese Nadeln geben und diese Nadeln verbrennen und den Rauch dann eben nach oben abziehen lassen und Achtung Rauchmelder, sage ich schon nur. Oder mach's gleich ganz im Freien und mit diesem abziehenden Rauch verschwinde dann auch, was wir loslassen wollen. Unsere Krankheit oder einfach unsere Denkmuster, unsere Verhaltensweisen, die wir ablegen wollen, egal was. Und es ist auch schön, dass wir einfach da auch symbolisch das Visualisieren auch, dieses Loslassen. So, meine Stimme hat hoffentlich durchgehalten, hat sich nicht ganz so schrecklich angehört für euch. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wenn die Folge erscheint, ist bald die Sonnenwende und bald Weihnachten und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit im Dunkeln. Ich wünsche euch, dass euch ein Licht aufgeht, Erkenntnisse und ich wünsche euch eine gute, heilvolle, gesunde Dunkelheit.
Das war Ninas Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.